Hinter den Linden, der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Hartmann von der Tann.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen unter den Linden. Vollbeschäftigung, das war bis vor kurzem ein Begriff aus der guten alten Zeit, als alles noch einfach und die Welt noch in Ordnung war. Niemand glaubte daran im Zeitalter der Globalisierung, dass man das nochmal erreichen könnte. Und dann sagt der neue Arbeitsminister Olaf Scholz, SPD, plötzlich dieses.
Es lässt sich erkennen, dass in Deutschland das Ziel Vollbeschäftigung durchsetzbar ist. Und das sollte auch unsere Anstrengung in den nächsten Jahren sein, dass wir wieder Vollbeschäftigung haben.
Und Wirtschaftsminister Gloß von der CSU ist gleicher Meinung, was nicht übermäßig oft vorkommt. Der hat es nämlich schon vorher gesagt. Wie realistisch das Ziel Vollbeschäftigung ist,
der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Hartmann von der Tann.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen unter den Linden. Vollbeschäftigung, das war bis vor kurzem ein Begriff aus der guten alten Zeit, als alles noch einfach und die Welt noch in Ordnung war. Niemand glaubte daran im Zeitalter der Globalisierung, dass man das nochmal erreichen könnte. Und dann sagt der neue Arbeitsminister Olaf Scholz, SPD, plötzlich dieses.
Es lässt sich erkennen, dass in Deutschland das Ziel Vollbeschäftigung durchsetzbar ist. Und das sollte auch unsere Anstrengung in den nächsten Jahren sein, dass wir wieder Vollbeschäftigung haben.
Und Wirtschaftsminister Gloß von der CSU ist gleicher Meinung, was nicht übermäßig oft vorkommt. Der hat es nämlich schon vorher gesagt. Wie realistisch das Ziel Vollbeschäftigung ist und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das wollen wir heute diskutieren und zwar mit Dirk Niebel, Generalsekretär der FDP. Seien Sie herzlich willkommen. Und Bodo Ramelow, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linkspartei. Die Anregungen, Fragen und Meinungen unserer Zuschauer bringt Alexander Puhl ein.
Ja, und wir Deutschen gelten international ja als diejenigen, die sich sehr stark oder am stärksten durch ihren Beruf, über ihren Beruf identifizieren. Das haben Studien immer wieder belegt. Und wenn Sie eine Meinung zu diesem Thema haben, Vollbeschäftigung, Märchen oder reelle Chance, dann schreiben Sie uns eine E-Mail und zwar an unterdenlinden@phoenix.de. Und wenn Sie eine Frage per Videopodcast hochladen wollen, dann tun Sie das bitte unter der Homepage meinefrage.phoenix.de. Wir sind alle gespannt und Hartmann von der Tann macht weiter.
Ja, und zwar zunächst mal mit einer Frage, die nicht unbedingt ganz direkt was mit unserem Thema zu tun hat, aber die heute diskutiert werden muss, wenn man zwei so profilierte Parteienvertreter am Tisch sitzen hat. Wir haben heute einen Rücktritt, einen nicht ganz überraschenden Rücktritt, nämlich den des sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbrath. Die Frage an Sie beide ist, wie sollte es Ihrer Ansicht nach in Sachsen weitergehen? Milbrath hat ja einen Nachfolger vorgeschlagen. Das heißt, er möchte sozusagen mit der vorhandenen Koalition und einem anderen Personal fortfahren. Sie sind ja beide repräsentiert in diesem Landtag.
Ja, also wir sind der Ansicht, der Rücktritt war notwendig, er war überfällig und wir begrüßen ihn ausdrücklich. Allerdings ist das Klima in dieser sogenannten Großen Koalition aus CDU und SPD in Sachsen noch unterirdischer, als das schon in Berlin der Fall ist. Dagegen sind die Berliner richtige Laienschauspieler. Und deswegen wäre der richtige Weg, jetzt den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu geben, ein neues Parlament in Sachsen zu wählen. So schnell wie möglich Neuwahlen ist das einzig saubere nach diesen Affären um die Sachsen-LB und um die persönlichen Finanztransaktionen des ehemaligen Ministerpräsidenten.
Also ich will erstmal die Laienschauspieler in Schutz nehmen, weil ich finde, Laienschauspieler können es wirklich noch besser wie das, was wir gerade in Sachsen erleben. Es ist so, dass man einfach nur sagen kann, der berühmte Satz, wir haben fertig, der gilt für Sachsen, für die Landesregierung allemal. Nach dem Rücktritt gibt es nur einen Weg und da gebe ich Herrn Niebel ausdrücklich recht. Es kann nur von den Wählerinnen und Wählern in Sachsen direkt entschieden werden. Ein weiter Wurstel in dieser Landesregierung, das ist eine Landesregierung der Verlierer, die sich da zusammengetan hat, die einfach nur die Pöstchen verteidigen wollen, die sie da mühselig sich zusammengebastelt haben. Und nach all dem, was wir um die Sachsen-LB, um das ganze Sumpf-Thema dort erlebt haben, gibt es nur einen Weg, Neuwahlen und das möglichst schnell.
Herr Ramelow, aber es bleibt halt bei der Forderung, denn durchsetzen können Sie das ja nicht.
Das ist so eine Frage, die in Sachsen jetzt direkt diskutiert werden muss. Mein Fraktionsvorsitzender André Hahn hatte ja vorgeschlagen, dass die demokratischen Parteien, die nicht dieser Regierung angehören, sich zusammentun und dann wirklich dafür sorgen, dass die CDU aus der Landesregierung abgelöst wird, weil es gibt einen einzigen Weg, den man machen muss. Die CDU, also zum Wesen der Demokratie gehört der Wechsel.
Wollen Sie sich mit den Linken zusammentun, auch wenn es darum geht, Herrn Milbrads Nachfolger zu stürzen, um es mal so zu sagen?
Wir werden mit der Linkspartei weder in Sachsen noch anderswo eine Koalition eingehen, aber Fakt ist, punktuelle Zusammenarbeit in Sachfragen gibt es auch im Deutschen Bundestag, das ist auch notwendig. Wir sind Parlamentarier und manche Sachen zwingen sogar dazu, was die Minderheitenrechte anbetrifft. Aber nichtsdestotrotz muss jetzt geprüft werden, welche verfassungsrechtlichen Möglichkeiten in Sachsen bestehen. Mir geht es auch nicht darum, dass die CDU aus der Landesregierung kommt. Mir geht es darum, dass diese abgewirtschaftete Landesregierung abgewählt wird, dass die Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, ein neues Parlament zu wählen mit klaren Mehrheiten. Das ist ja heute nicht der Fall, insbesondere weil ja neben der Linkspartei auch zum Beispiel die NPD in Sachsen drin ist und die würden nach meinem Dafürhalten bei der nächsten Wahl nicht wieder in das Parlament einziehen.
Haben Sie Umfragen?
Ich habe den Umfragewert, dass die FDP im Moment in Sachsen bei 10% steht, die Grünen draußen wären und die NPD draußen wäre. Und das würde stabile Mehrheiten herbeiführen, dass man in Sachsen dieses Land...
Sie haben die Linke nicht erwähnt. Wäre die?
Die wären etwas stärker als die FDP, davon können Sie ausgehen. Aber sie wären auch stärker als die Sozialdemokraten in Sachsen, die ja mit 9% im Moment in der Regierung sind.
Sie haben auch Umfragen vermutlich, oder?
Wir liegen im Moment in den neuen Bundesländern im Schnitt bei ca. 30%. Wir sind dort regionale Volkspartei.
Wir sind in der Tat deutlich vor
der SPD. Und was uns große Sorge macht, ist, dass es Umfragewerte gab, dass die NPD sogar in Umfragewerten vor der SPD gelegen hat. Das kann einem nur Sorgen machen. Und ich hoffe, dass die Worte von Herrn Niebel tatsächlich auch bei den Wählerinnen und Wählern ankommen, dass die NPD dort nicht wieder einzieht. Aber ganz klar, zwischen 25% und 30% ist die Größenordnung, in der wir liegen. Die streben wir auch an und wir wollen deutlich machen, dass ohne uns und gegen uns in Zukunft auch in Sachsen keine Landesregierung mehr gebildet werden kann.
Das Entscheidende, also das wollen wir natürlich nicht, Letzteres. Aber das Entscheidende ist ja nicht, welche Farbe. Nein, dass ohne Sie keine Regierung gebildet werden kann, wollen wir nicht. Aber das Entscheidende für die Bürger sind ja nicht die Farbenspiele. Es geht ja um die Inhalte. Und die sächsische Landesregierung in dieser Konstellation hat schlichtweg abgewirtschaftet. Und bei der Sachsen-LB wird ja das Geld der Bürger verbrannt. Und mit 1 Milliarde Euro könnten Sie 5 Euro mehr Kindergeld pro Kind bezahlen. Ja. 625.000 Familien in Deutschland mit einem Einkommen von 30.000 Euro im Jahr werden gebraucht, um 1 Milliarde zusammenzukriegen. Und wenn Sie sehen, wie viele Milliarden da verbraten werden, dann muss der Wähler auch die Chance haben, da eine entsprechende Konsequenz zu ziehen.
Mal an dieser Stelle Schluss mit diesem Thema, weil da wird sicherlich auch noch eine ganze Menge Zeit vergehen, bis da wirklich eine endgültige Lösung gefunden wurde. Einstweilen bleibt es dabei, dass Herr Milbrad seinen Nachfolger vorgeschlagen hat. Der muss ja dann gewählt werden. Da werden wir sicherlich noch viel erleben. Herr Niebel, Sie waren ja nicht immer Politiker, sondern Sie haben früher bei der Arbeitsverwaltung gearbeitet. Darum sind Sie der geeignete Mann, uns zu erklären, was das ist. Vollbeschäftigung, unser eigentliches Thema.
Also erstmal ist in einer arbeitsteiligen Gesellschaft wie der unsrigen Arbeitslosigkeit Freiheitsberaubung. Weil, wie wir vorhin gehört haben, die meisten Menschen sich definieren um die sozialen Kontakte und die Tätigkeit im Berufsleben. Und deswegen ist es immer ein anzustrebendes Ziel. Jetzt unterscheiden die Wissenschaftler, was Vollbeschäftigung ist. Manche sagen, 3% Arbeitslosigkeit sei Vollbeschäftigung. Andere sagen, wenn jeder einen Arbeitsplatz hat. Letzteres stimmt natürlich nicht. Eine gewisse Fluktuationsarbeitslosigkeit ist immer wünschenswert sogar, damit die entsprechenden Arbeitskräfte immer am richtigen Arbeitsort sich wiederfinden. Und deswegen muss das Ziel sein, Vollbeschäftigung zu erreichen durch Beschäftigung von Menschen und nicht durch Statistiktricks. Und genau das ist es, worüber die Bundesregierung jetzt versucht, die Arbeitslosenzahlen zu schönen.
Herr Ramelow, Vollbeschäftigung alleine ist ja vermutlich kein erstrebenswertes Ziel, wie wir etwa gesehen haben an den Wirtschaften fast aller Staaten, die es mit dem realen Sozialismus versucht haben. Da waren die Leute voll beschäftigt und die Wirtschaften haben überhaupt nicht funktioniert. Es müssen noch andere Kriterien dazukommen, vermutlich, oder?
Also die Frage, es zu vergleichen mit staatssozialistischen Ländern, halte ich für ein wenig abwegig, weil das Problem
die
ist,
dass... Die waren voll beschäftigt?
Ja, die waren komplett beschäftigt. Und sie haben trotzdem andererseits keinerlei Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen. Allerdings zu einer Bedingung, die ich nicht akzeptieren kann, nämlich die Einschränkung von Freiheitsrechten. Und das funktioniert nicht. Man kann ein Recht gegen ein anderes nicht ausgrenzen oder abgrenzen und dann sagen, also man nimmt das in Kauf. Also
von daher ist die Frage, dazu kommen?
Das kann ich Ihnen sagen. Also der Mensch muss einfach die Möglichkeit haben, arbeiten gehen zu können. Oder wir müssen Erwerbsarbeit eben auch anders definieren. Das heißt, sämtliche Formen von Tätigkeiten müssen auch anerkannt werden, die für Menschen erbracht wird. Und die Frage, ob wir Industrievollbeschäftigung im Sinne von Industriearbeit wiederherstellen können, da habe ich große Zweifel. Ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft neue Wege gehen und auch soziale Arbeit endlich anerkennen. Und das, was wir ja erleben bei Pflege, sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen abgebaut worden. Ich glaube, wir brauchen im Bereich Bildung und Pflege auch wieder eine Finanzierung von Arbeit. Das, was Vollbeschäftigung garantiert nicht ist, und das erleben wir in Industriegesellschaften, dass Beschäftigung erkauft wird mit 3 oder 4 Jobs, die mit Bedingungen absolviert werden, die einfach inakzeptabel sind. Also ohne Kündigungsschutz, ohne Rückbindung an die soziale Gesellschaft. 20 Millionen Menschen in den USA mindestens sind nicht in einer Krankenversicherung und sind trotzdem vollerwerbstätig. Das halte
Soll
ich für
aber
nicht
mit dem,
akzeptabel.
Soll aber mit der nächsten Administration anders werden. Herr Niebel, 3,5 Millionen Arbeitslose, 8,4%, das sind die augenblicklichen Werte. Sind das nun wirklich alle, die Arbeitslosengeld kriegen, oder ist diese Statistik möglicherweise doch ein bisschen geschönt?
Nein, es sind 3,5 Millionen registrierte Arbeitslose und wir haben eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt als FDP-Bundestagsfraktion. Sie können davon ausgehen, dass noch mal ungefähr 1,5 Millionen Menschen dazukommen, die keine Arbeit haben, eigentlich eine haben wollten und in dieser Statistik nicht auftauchen. Das sind zum Beispiel all diejenigen, die in einem Bewerbertraining sich befinden, die einen 1-Euro-Job haben. Die haben zwar eine Beschäftigung, die gehen ja irgendwo hin und machen was, aber die suchen einen richtigen, regulären Arbeitsplatz. All die werden nicht gezählt, auch die über 58-Jährigen werden nicht gezählt. Und weit mehr als die Menschen, die Sie benannt haben in der Statistik, diese 3,5 Millionen, sind Bezieher von Arbeitslosengeld. Sind Bezieher von Arbeitslosengeld 2. Die Statistik wird regelmäßig von jeder Regierung, glaube ich, missbraucht. Und persönlich war ich, seit ich im Parlament bin, immer der Ansicht, eine Statistik hat eigentlich nur einen Zweck, egal welche. Sie soll Entscheidungshilfen geben für diejenigen, die politische Entscheidungen zu treffen haben. Das bedeutet, gerade im Bereich der Arbeitslosigkeit brauche ich eine Statistik, die ehrlich das Ausmaß der Unterbeschäftigung widerspiegelt. Nur dann kann ich überhaupt die richtigen politischen Entscheidungen treffen, um das Problem dieser Menschen zu lösen. Und hier lügt sich die Regierung, in die Tasche.
4,6
Wir haben mindestens 1,5 Millionen Menschen mehr, die nicht in der Statistik sind und arbeitslos sind. Die sogenannte stille Reserve, das sind die, die keine Leistungen beziehen und schon resigniert haben, weil sie das Gefühl haben, sie haben sowieso keine Chance. Die kann man nur schätzen. Da kommt bestimmt noch mal 1,5 Millionen dazu.
Herr Ramelow, die 3,5 Millionen sind also solche Arbeitslose, von denen man mindestens theoretisch sagen könnte, sie wären sofort vermittelbar. Warum sind sie es denn dann nicht? Warum bleibt dieser Sockel?
Na, wir haben ja ein Auseinanderklaffen, tatsächliches Auseinanderklaffen. Wir brauchen dringend, händeringend Facharbeiter, wir brauchen händeringend Ingenieure. Wir erleben, dass ganze Produktionsweisen nicht mehr abgebildet werden können, weil das entsprechende Know-how von Ingenieurleistung nicht da ist. Und wir erleben andererseits, dass über eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik eine Fortbildung stattgefunden hat, die nur um der Fortbildung willen stattgefunden hat, um eben statistische Effekte.
Und auch die Sie veranstaltet haben, die haben ja gut Geld verdient damit.
Ne? Nein, Sie haben
zum Teil die Gewerkschaften.
Also das Problem ist, dass die betroffenen Arbeitnehmer, diejenigen, und jetzt gehe ich mal in einem Ost-West-Verhältnis, im Osten führt das garantiert zur Altersarmut, weil wir teilweise Karrieren produziert haben, die völlig idiotisch sind für die Betroffenen. Die waren mal in der Umschulung, mal in der Weiterbildung, dann sollten sie im Bewerbungstraining sein, dann haben sie einen 1-Euro-Job gekriegt. Das, was die Menschen aber wollen, ist Tätigkeit, sodass sie mit ihrer Hände Arbeit sich ernähren können. Und deswegen sage ich mal, dazu gehört natürlich ein Stück weit auch Binnenkaufkraft zu stärken. und die Binnennachfrage in Deutschland zu erhöhen. Ja. Wir leben vom Export. Das heißt, die Exportwirtschaft,
nicht
die
ganz boomt. Meine Frage. Meine Frage war, warum sind diese Menschen nicht vermittelbar? Haben die die falschen Berufe oder woran liegt es?
Ja, weil teilweise dort in den Regionen die Arbeitsplätze gar nicht mehr vorhanden sind, die notwendig wären.
Das liegt also nicht an den Menschen selbst?
An den Menschen, die sind sowas von flexibel. Die haben bewiesen in den letzten Jahren, dass sie bereit sind, sich weiterzubilden. Aber teilweise sind sie weitergebildet worden auf Jobs, die nicht da sind. Und es gibt andere Modelle.
Also es gibt auch gering Qualifizierte, die einfach nicht vermittelbar sind.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber die Frage ist, ob ich denen Angebote unterbreite, dass sie Tätigkeiten machen können, die einfach von der Gesellschaft gebraucht werden. Also die Frage der Gewässerpflege zweiter Ordnung, die Frage der ländlichen Tätigkeit, die Frage im ländlichen Raum. Das heißt aber, dass wir dann auch tatsächlich Projekte initiieren müssen, die nicht mit einem Euro bezahlt werden, sondern die sozialversicherungspflichtig sind. Und nicht einfach abschieben in eine Maßnahme.
Sie sagen, wie es sein könnte. Ich habe hier jetzt ein Stück Ihnen anzukündigen, meine Damen und Herren, wo wir Ihnen zeigen, wie es ist. Menschen, die gering qualifiziert sind, die keine reguläre Arbeit finden, die gehen in Berlin zu einem bestimmten Arbeitsamt und zwar als Tagelöhner. Wir haben uns da heute Morgen in aller Frühe umgesehen.
Tagelöhner vor der Bundesagentur für Arbeit im Berliner Problembezirk Neukölln mitten in der Nacht. Von Vollbeschäftigung träumt hier niemand. Konstant um 20% Arbeitslosigkeit wird hier verwaltet. Das Problem?
Wir haben einen relativ hohen Prozentsatz von Leistungsbeziehern, die keinen Schulabschluss haben. Insofern ist hier natürlich Qualifikation erforderlich, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Qualifikation ist in der Regel nicht von heute auf morgen zu erreichen.
Ältere und Geringqualifizierte haben also keine Chance. Sie sind aber der Grundstock der Sockelarbeitslosigkeit, die so schwer zu senken ist. Ein Job als Tagelöhner bietet oft die einzige Möglichkeit auf selbstverdientes Geld. Nur 5 Kilometer vom Jobcenter entfernt ein ganz anderes Bild. Keine Spur von Tristesse. Die Logistikbranche boomt, hier wird der Aufschwung sichtbar, werden neue Leute gebraucht. Allein 800 neue Stellen schuf dieses Unternehmen 2007. Es wächst weiter, will weiter einstellen, doch die mangelnde Qualifikation der Arbeitssuchenden setzt dem Wachstum schon heute Grenzen.
Gerade bei den Kraftfahrern zeichnet sich allerdings bereits heute eine Knappheit am Arbeitsmarkt aus, sodass wir den Bedarf kaum noch decken können.
Die Tagelöhner aus Neukölln jedenfalls können diesen Bedarf der Wirtschaft nicht decken. Sie sind froh, für einen Tag einen Job gefunden zu haben und bleiben der Arbeitslosenquote erhalten.
Also, die Sockelarbeitslosigkeit ist offensichtlich das Problem, ist auch das Problem, was einer Vollbeschäftigung entgegenstünde, denn selbst wenn man bei 4% landete, müsste ja noch wesentlich abgebaut werden. Wie weit ist das abzubauen? 3,5 plus nochmal 1,1 sind 4,6 Millionen. Wie viel von denen sind vermittelbar?
Es ist im Prinzip nicht prozentual festzulegen, sondern es ist einfach davon,
den absoluten Zahlen
ja, aber es ist einfach davon auszugehen, dass wir den Arbeitsmarkt anders organisieren müssen. Das Beispiel, das gerade genannt worden ist, der Kraftfahrer, macht es ja deutlich. Die Kraftfahrer arbeiten teilweise 60 bis 70 Stunden und teilweise mehr, aber zu einem ganz schlechten Stundenlohn. Würden wir deren Berufsbild und deren Berufstätigkeit mal entschleunigen und tatsächlich die Entlohnung erhöhen,
also andere Verteilung der Arbeit.
Natürlich. Das ist ein Teil des Problems, vor dem wir uns seit 20 Jahren drücken. Und es hat ausgelöst einen Boom der Niedriglohnbranchen, also Beschäftigung mit 3,20 Euro bis 4,70 Euro, was natürlich den Druck noch mehr erhöht hat. Und damit drängt es immer weiter Menschen außerhalb des Arbeitsmarktes.
Was Herr Ramelow vorschlägt, Herr Niebel, das wäre doch letztlich dann eine Verteuerung der Arbeit.
Natürlich, wir haben das ja gesehen bei der Einführung der 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich, gefolgt von einem enormen Rationalisierungsprogramm mit dem massiven Abbau inländischer Arbeitsplätze. Und sie werden natürlich immer einen Sockel von Arbeitslosigkeit haben, von Menschen.
Aber wie hoch ist der?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber
Sie schätzen?
Es gehen die Forscher davon aus, ein Drittel ungefähr all derjenigen, die als Arbeitslose registriert sind, sind im Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Ausdrücklich nicht die Tagelöhner, die Sie gezeigt haben. Die werden ja vermittelt, sei es beim beim Jahrmarkt.
Einmal in 10 Tagen.
Ja, oder beim Jahrmarkt, solange der Rummel dann in der Stadt ist oder bei der Ernte oder bei was auch immer. Das sind wenigstens welche, die gehen morgens sehr früh aus dem Haus, weil sie was tun wollen. Und die haben immer noch das Potenzial, dass man mit denen was machen kann. Es gibt auch welche, wo sie keine Möglichkeit mehr haben, einen Ansatz zu finden. Und deswegen ist die Frage Qualifizierung zwar eine wichtige, aber nicht die ausschließliche. Die Bundesregierung ist ja mittlerweile im Zentrum der Fachkräftemisere. Das wissen wir bei der täglichen Politikbetrachtung. Natürlich, der Fachkräftemangel hat die Bundesregierung schon längst erreicht. Aber das Problem ist doch, dass wir nicht jeden Arbeitslosen x-beliebig qualifizieren können. Und da muss man dann auch zur Kenntnis nehmen, dass sich über die vergangenen Jahrzehnte im Bereich von Qualifizierung und Weiterbildung eine Arbeitslosenindustrie entwickelt hat, wo diejenigen, die in dem System beteiligt sind, sehr viel Interesse daran hatten, dass das viele Geld anderer Leute im System geblieben ist, umverteilt worden ist. Und da führt es dann zu Dingen, wie Herr Ramelow sie gezeigt hat. Zigtausende qualifizierte Floristinnen und Floristen in besonderen neuen Bundesländern. Oder Logistikfachkräfte und Warenprüfer in anderen, selbst wenn sie keine Stellen dafür haben. Da ging es nur darum, dass das System...
Aber Herr Ramelow, haben da denn die...
Den Satz sage ich gerade noch zu Ende. Klar. Da ging es nur darum, dass das System weiter mit dem Geld anderer Leute gespeist wird. Und es ging nicht darum, die Menschen tatsächlich in Arbeit zu bringen.
Herr Ramelow, Sie kommen ja eigentlich aus der Gewerkschaft. Haben die Gewerkschaften da nicht flott mitverdient?
Natürlich.
Die Gewerkschaften haben einen eigenen Weiterbildungsträger, wie die Arbeitgeberverbände auch, wie die Kammern auch, wie die Industrie.
Aber
wie
sie der haben gesamte, mitverdient.
Was heißt denn mitverdient? Es ist ein Angebot, dass das Berufsfortbildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes tatsächlich Ausbildung und Weiterbildung qualifiziert hat und damit aber auch immer wieder ein Stück weit in die Vorhand gegangen ist. Aber das gilt für alle Akteure, die sozusagen an der gleichen Baustelle arbeiten.
Das ist gleichermaßen schiefgegangen. Na,
was heißt denn schiefgegangen? Das Problem ist, dass die ganze Struktur in die falsche Richtung gegangen ist. Man hat einfach Dinge vorgegeben.
Also schiefgegangen.
Ja, aber das hat die Politik vorgegeben. Nein, die hat gesagt, die Lehrgänge sind so und so zu machen, das Angebot ist so und so zu organisieren, die Frage der gemeinwohlorientierten Tätigkeit wird gar nicht debattiert. Lassen Sie mich ein Beispiel sagen, damit Sie verstehen, dass ich eigentlich in eine ganz andere Richtung argumentiere und denke. Wir haben in Erfurt, in der Landeshauptstadt von Thüringen, das größte Flächendenkmal. Das ist der Petersberg, der müsste dringend und dauerhaft saniert werden. Dort könnten langzeitarbeitslose Bauarbeiter über Jahre hinweg tätig werden. Es wird nicht organisiert, weil wir die Organisationsform der Arbeit ändern müssten. Aber wir finanzieren die langzeitarbeitslosen Bauarbeiter weiter und, wie ich finde, diskriminieren. Dabei würden die arbeiten gehen wollen und wir könnten ihnen die Arbeit organisieren.
Also vielleicht erstmal noch etwas zur Richtigstellung. All diejenigen, die profitiert haben an diesem Weiterbildungssystem, sind übrigens die gleichen, die die Vertreter in den Selbstverwaltungsorganen der Bundesagentur haben. Also da gibt es schon ein hohes Maß an Eigeninteressen. Und ob das jetzt Weiterbildung ist oder hinterher Personalserviceagenturen geworden sind oder jetzt mittlerweile die Regiearbeiten für 1-Euro-Jobs, das Prinzip bleibt das gleiche. Das Geld bleibt im System und die Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben es zu bezahlen, damit anderes ausgeben. Es nützt den Menschen nicht. Was den Menschen nützen würde, ist überall dort, wo Qualifizierungsmöglichkeiten bestehen, die Menschen weiter zu qualifizieren, aber überall dort, wo sie nicht bestehen, weil jeder Mensch seine eigenen Qualifikationsgrenzen irgendwann mal erreicht hat, egal auf welchem Niveau, dafür zu sorgen, dass es dann auch Arbeitsplätze gibt. Und da muss ich sagen, sind die Gewerkschaften 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Beispiel mit in der Verantwortung, dass Arbeitsplätze weggefallen sind, weil sie werden nur dann angeboten, wenn sie mindestens das einspielen, was sie kosten. Und wenn man dann zu teuer wird, dann geht der Arbeitsplatz in der legalen Wirtschaft im Inland verloren. Das ist das Problem.
Herr Niebel, noch eine letzte bitte kurze Antwort, bevor wir auf die Fragen unserer Zuschauer eingehen. Nämlich, im Augenblick reden wir von Vollbeschäftigung zu einem Zeitpunkt, wo viele sagen, dass die Konjunktur schon wieder einbricht. Ist es dann vielleicht ein völliges Reden vom fernen Mond? Ist es so, dass möglicherweise die Situation in diesem Lande bald wieder schlechter wird? Oder reagiert der Arbeitsmarkt anders als die Konjunktur?
Die Regierung hat ja nicht viel vorzuweisen. Deswegen müssen sie aufgrund ihrer Statistikwerte zeigen, dass sie erfolgreich sind. Wie nachhaltig das ist, habe ich ja vorhin beschrieben. Und man hätte diese gute konjunkturelle Zeit nutzen müssen, um die Rahmenbedingungen für den Arbeitsmarkt so zu verbessern, dass auch in einer Delle die Arbeitsplätze gesichert bleiben und neue geschaffen werden.
Das heißt,
das ist nicht der Fall.
So wie es jetzt ist, wird die Konjunktur sozusagen den Arbeitsmarkt mitreißen.
Ich bin ungern Cassandra, aber der Arbeitsmarkt folgt der konjunkturellen Entwicklung mit einer Zeitverzögerung im Normalfall immer hinterher. Wenn man seine Hausaufgaben nicht macht, und das hat Rot und Schwarz nicht gemacht.
Aber Herr von der Tann, eine Frage gestatte ich mir. Sie haben mich gefragt als Gewerkschafter. Dann frage ich Herrn Niebel, warum er seinen Job bei der Bundesagentur für Arbeit nicht kündigt. Er hat ja einen Job dort. Er hat es ruhen lassen als Politiker. Ich habe mein Amt als Gewerkschafter ruhen lassen. Aber er hat ja auch sein Geld verdient mit dem, was die Bundesagentur für Arbeit
an die Mitarbeiter ausschreibt. Eine kurze Antwort.
Das ist kurze Antwort. Ich habe meinen Job nicht ruhen lassen. Der ruht per Gesetz durch die Annahme des Mandates.
Ja, dann kündigen Sie ihn doch.
Das ist doch überhaupt nicht nötig. Der ruht per Gesetz durch die Annahme des Mandates. Ich bin nicht mehr Arbeitsvermittler, sondern arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Bundesregierung.
Dann gilt das für mich gleichermaßen.
Ich habe Sie nie als Gewerkschafter angegriffen.
Angegriffen habe ich Sie auch nicht. Ich habe es nur gesagt. Dann Alexander Pohl kommt jetzt.
Dankeschön. Ich wollte ganz kurz nochmal auf die Sockelarbeitslosigkeit zu sprechen kommen, weil dazu erreichen uns wirklich viele Mails von den Zuschauern. Da geht es um einen Punkt, ehrenamtliches Engagement. Wir haben das kurz schon mal angesprochen, aber da doch die Frage von Maren Vogel. Wie ist es denn eigentlich mit der ehrenamtlichen Arbeit? Also wie können Parlamentarier, jetzt beispielsweise Herr Ramelow oder auch Herr Niebel, dafür sorgen, dass eben die Erwerbsarbeit wieder mehr gewürdigt wird? Dass Menschen vielleicht auch von der Sockelarbeitslosigkeit runterkommen, sozusagen, wenn sie ehrenamtlich tätig sind. Das ist die Frage an beide Gäste. Und dann haben wir heute auf der Straße noch Menschen gefragt zu unseren Gästen hier in der Sendung.
Also meine Aufforderung an beide Politiker wäre, keine Erwartungen zu wecken, die man nicht einhalten kann. Zum Beispiel zum Thema Vollbeschäftigung, die es so nie geben wird. Und wenn ja, zu welchem Preis, zu welchem Stundenlohn?
Herr Niebel, ich hätte da eine Frage. Wo ist eigentlich das Profil der FDP gerade in Bezug auf die Beschäftigungspolitik in Deutschland?
So, eine ganze Menge Fragen haben wir da. Zunächst mal die nach der Erwerbsarbeit, die mehr gewürdigt werden könnte, wenn zum Beispiel eben auch Erwerbsarbeit ehrenamtlich stattfindet, Herr Niebel.
Ja, die Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeit ist in der jetzigen Form durch Steuerfreibeträge gewährleistet. Und das ist auch eine wichtige Sache. Aber noch wichtiger ist, dass man es gesellschaftlich anerkennt. Und wir haben im Rahmen der Diskussion über ein Freiwilligengesetz als FDP Vorschläge gemacht, wie man gerade bei Jugendlichen natürlich auch Anreicherungsbarkeiten auf Berufsausbildung, auf Einstellungsprioritäten im öffentlichen Dienst organisieren kann und wie man bei Älteren durch die Hinzurechnung von ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Rentenbemessung etwas verbessern kann.
Gleich noch nachgefragt, die andere, die war ja letztlich die Frage, ist Vollbeschäftigung wirklich möglich oder ist das nur ein politisches Schlagwort?
Vollbeschäftigung ist ein politisches Ziel, je nach Definition unterschiedlich. Ich glaube, als Ziel sollte man es im wohlverstandenen besten Interesse der Menschen auch auf der politischen Agenda lassen. Ob es erreichbar ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Herr Ramelow, Vollbeschäftigung ist erreichbar.
Für mich ist Vollbeschäftigung der Begriff Abwesenheit von Arbeitslosigkeit, also Abwesenheit von einer Situation.
Gänzliche Abwesenheit.
Ja, Abwesenheit von Natürlich gibt es vorübergehende Situationen, dass ein Betrieb sich verändert, dass umqualifiziert oder umstrukturiert wird. Das kann alles sein. Andere Länder in Europa haben das organisiert mit einem sogenannten runden Tisch der Arbeit. Also in den Niederlanden ist man sehr erfolgreich neue Wege gegangen. In Dänemark ist man sehr erfolgreich neue Wege gegangen. Es gibt Beispiele, wie man es anders organisieren kann. Für mich ist die Frage Arbeitslosigkeit als Langzeitarbeitslosigkeit die diskriminierendste Form, die wir überhaupt erleben. Und wenn das gelingen würde, diese Diskriminierung tatsächlich abzuschaffen, dass man
Was ist denn für möglich? Ich meine, wünschen tut es jeder.
Arbeit zu verteilen in dieser Gesellschaft ist doch unsere Aufgabe. Die Notwendigkeit, dass...
Aber man muss es ja auch finanzieren, das muss ja auch wirtschaftlich sein.
Ja, wir finanzieren doch die Arbeitslosigkeit, wir finanzieren die Krankheit. Die einen werden krank durch Überstunden, die anderen werden krank, weil sie nicht teilhaben und zu Hause sitzen. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, dass die gesellschaftlichen Kosten von uns am Schluss alle zusammen bezahlt werden. Wir bezahlen die Arbeitslosigkeit und zwar auf ganz bedraht. Die arbeitslos sind und alle anderen, die darunter leiden. Und deswegen sage ich, Arbeit kann verteilt werden. Das beginnt mit Überstunden, das beginnt mit Teilzeit, das beginnt mit Arbeitszeitverkürzung. Das mag Herr Niebel ja gar nicht hören. Ich stehe nach wie vor für das Konzept der radikalen Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitverteilung.
Ich würde gerne die andere Frage noch beantworten, aber erlauben Sie mir, darauf einzugehen. Das ist nämlich wirklich Voodoo-Politik. Wir haben von Fachkräftemangel gesprochen. Und dann will ich Überstunden verbieten, da wo womöglich die Fachkräfte nicht da sind. Und wenn dann eine Schlüsselposition nicht besetzt werden kann, geht ein anderer Arbeitsplatz verloren, weil die Produktion nicht mehr stattfindet. Das finde ich also wirklich nicht die cleverste Idee. Aber ich wurde konkret gefragt nach dem Profil der FDP im Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt.
Aber vielleicht ein verkürztes, ein verengtes Profil.
Ein verengtes Profil kann ein Liberaler nie liefern. Deswegen lasse ich mal die Steuerpolitik und das Arbeitsrecht raus. Was uns mit Sicherheit am meisten Profil gibt, ist ganz klar die Forderung nach Auflösung der Bundesagentur für Arbeit in ihrer jetzigen Form. Diese zentrale Mammutbehörde ist in ihrer jetzigen Struktur nicht reformierbar. Deswegen wollen wir sie auflösen und ein Drei-Säulen-System an ihre Stelle setzen. Eine Versicherungsagentur, eine kleine Arbeitsmarktagentur und vor Ort auf kommunaler Ebene die aktive Arbeitsmarktpolitik. Das war jetzt total verkürzt.
Das war toll. Also begeistert bin ich. Herr Ramelow, gerade gibt es eine heftige Kontroverse um den Haushalt 2008 in der Regierung, weil Finanzminister Steinbrück für Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen nötige Gelder nicht herausgeben will. Und darüber sind die Minister von der CSU, nämlich Kloß, und von der CDU, nämlich Schawan, nicht glücklich. Sie fordern die Herausgabe oder mindestens die Investition dieses Geldes. Wie fühlen Sie sich denn an der Seite von Politikern der Union?
Also ich sitze in der Föderalismuskommission 2 und da geht es genau um die Gelder. Deutschland gibt deutlich zu wenig für Bildung aus. 4,7% des Bruttoinlandsproduktes geben wir nur für Bildung aus. Damit sind wir ein Niedrigbildungsland. Der Durchschnitt aller OECD-Staaten liegt bei 5,5%. Das wären sofort 19 Milliarden Euro, die wir jetzt schon in die Hand nehmen müssen, um überhaupt nur auf den Normalzustand aller Industriestaaten zu kommen. Das heißt, während vergleichbare Industriestaaten mehr für Bildung investieren und den Bildungsbegriff als Investitionsbegriff auch benutzen, thematisiert man das in der Föderalismuskommission überhaupt nicht. Und deswegen sage ich ganz klar, es geht nicht um einzelne Haushaltspositionen. Das ist ein alberner Streit, den wir gerade erleben. Und Herr Steinbrück versucht, sich als starker Mann darzustellen. In Wirklichkeit wird abgelenkt von der Thematik, dass wir für Bildung viel zu wenig Geld ausgeben. Wir müssen in Bildung investieren. Und deswegen wäre es gut, haushaltsrechtlich Bildung endlich aus den Sparzwängen rauszunehmen. Es ist doch ein Unsinn, dass wir Schulen bauen und anschließend das Geld der Lehrer wieder einsparen müssen. Das funktioniert doch überhaupt nicht.
Herr Niebel, was hat Vorrang? Die Sanierung des Haushaltes oder eben die Investition dieses Geldes in die Qualifikation der Menschen?
Beides ist gleich wichtig. Deswegen ist es eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Und deswegen war ich immer der Ansicht, statt Geld in dunkle Schächte zu investieren, sollte man es in helle Köpfe machen. Oder anders formuliert, mehr Kohle in die Bildung.
Das ist aber griffig.
Ja. Anders formuliert, mehr Kohle in die Bildung, statt in die Steinkohle zu subventionieren.
Okay. Bis hierher, meine Damen und Herren, für jeden ist ja Arbeit ein bisschen was anderes. Für den einen ist es nur Kohle machen, für den anderen ist es Berufung und Beruf. Wir haben mal auf der Straße Menschen gefragt, was sie von Arbeit halten, wie sie ihre Arbeit sehen.
Für jeden Beruf muss man brennen, man muss eine Leidenschaft entwickeln. Denn wenn man keine Leidenschaft entwickelt, kann man auch keine Leistung bringen und auch keine Wunder vollbringen, die man manchmal im Beruf auch vollbringen können muss.
Es ist lediglich zur Finanzierung von Familie und Freizeit da. Das war's eigentlich. Keine Identifizierung.
Ich bin gerade in Elternzeit und es ist total nett, aber ich würde gerne trotzdem arbeiten gehen. Also finanziell habe ich keine Probleme, aber ich bin halt ein bisschen sozial isoliert mit einem kleinen Kind. Also Arbeit heißt für mich hauptsächlich Kontakt.
Ich identifiziere mich vor allen Dingen mit meiner Firma, mit den Inhalten und bin den ganzen Tag für die Firma unterwegs und das ist für mich Lebenszeit. Und wenn die vergebens wäre, wäre es ja eigentlich schade, oder?
Ich habe einen Beruf, den ich nicht studiert habe. Ich würde mich eher mit meinem Studium identifizieren, aber nicht mit dem Beruf, den ich momentan ausübe.
Das heißt, wenn Sie jetzt einordnen müssten, Freizeit, Familie, Beruf, wo würde Ihr Beruf dann stehen?
An hinterster Stelle, definitiv. Da kommt Familie und Freizeit vor.
Woran glauben Sie, liegt das, dass der Beruf so eine große Bedeutung für Sie hat?
Dadurch, dass ich 30 Stunden da verbringe, dass die sicherlich die längste Zeit ist, die ich Gedanken in irgendwas investiere, gibt man sich wahrscheinlich auch ein Stück weit dafür her, auch auf.
Ja, ganz offensichtlich gibt es eben doch sehr viele unterschiedliche Positionen, Herr Ramelow. Ihre Partei, Sie haben schon angedeutet, fordert ähnlich wie die SPD, vielleicht sogar vor der SPD oder mit der SPD, einen flächendeckenden Mindestlohn, auch für gering qualifizierte Arbeitnehmer. Müssen Sie dabei nicht fürchten, dass Sie dann Arbeitsplätze vernichten, weil dann die Unternehmer sagen, ja, für das Geld kann ich den Mann, die Frau nicht mehr beschäftigen?
Also wenn das so stimmen würde, dass niedriger Lohn massenhaft von Arbeit organisieren und schaffen würde, müsste Deutschland ja brummen vor Arbeit. Und am Beispiel Thüringen kann man es deutlich machen. Das ist das Bundesland mit dem geringsten Tarifentgelt und dem Durchschnittslohn. Und trotzdem gehen jeden Tag 45 Arbeitsplätze verloren. Niedriger Lohn schafft keine Arbeit. Niedriger Lohn schafft nur Abhängigkeit und vernichtet soziale Strukturen. Wissen Sie, was mich unheimlich anpiept. 3,20 Euro Stundenlohn. Sie, ich und Herr Niebel könnten davon nicht arbeiten gehen, nicht davon leben.
Aber, wir würden natürlich, aber das ist das, was im Tariflöhnen auch drinsteht.
Das halte ich ja genau für das katastrophal Falsche. Der sogenannte Aufstocker muss zum Amt gehen, muss sagen, ich gehe zwar Vollzeit arbeiten, kann aber mit meiner Hinterarbeit meine Familie nicht ernähren. Das bedeutet, dass ihm der Staat, also der Steuerzahler, dann das Geld obendrauf gibt. Das nenne ich Diskriminierung und das nenne ich auch Lohndumping.
Ist es denn nicht besser, dass der Staat ein bisschen was obendrauf gibt, wie wenn er gleich Arbeitslosengeld bezahlen muss, weil der Mann nämlich seinen Job verloren hat?
Es wäre besser, wenn wir gegen die diskriminierende Form der Beschäftigung in diesem Land endlich vorgehen würden. Also die Frage der endlos befristeten Verträge und die Frage der niedrigen Entlohnung, die deutlich unter dem Durchschnittslohn aller liegen, bedeutet, dass wir ein Drittel von Menschen ausgrenzen. Das heißt, wir haben einmal einen Teil, die arbeitslos sind und in der Arbeitslosenreserve sind, dann haben wir einen weiteren Drittel, das wir nur einsetzen als Niedriglohnsegment und dann, wenn die Konzerne weiterziehen, ziehen sie weiter und hinterlassen uns die sozialen Aufgaben als Staaten. Ich sage, staatliche Aufgabe für Sozialpolitik heißt es auch, für Standards zu sorgen und eine Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn sie sozial gestaltet ist und deswegen brauchen wir Leitplanken.
Herr Niebel, Mindestlöhne fordert Herr Scholz und er fordert gleichzeitig Vollbeschäftigung. Jetzt sagt die Union, das sei ein Widerspruch in sich. Was sagen Sie?
Da hat die Union ausnahmsweise recht. Ich würde jederzeit emotional den Satz unterschreiben, wer den ganzen Tag arbeitet, soll davon leben können. Ich glaube, das tut jeder. Aber wir wissen natürlich auch, und gerade wenn Herr Ramelow Thüringen anspricht, als Gewerkschafter, ehemaliger, ruhender Gewerkschafter sozusagen, dass da die meisten...
Das hört er auch nicht.
Die meisten der von Ihnen...
Ich soll nur sagen, dass er bei der Bundesagentur für Arbeit vorher tätig war.
Ich ruder genauso. Ich ruder genauso wie Sie bei den Gewerkschaften, aber die meisten von Ihnen kritisierten Löhne sind ja tarifliche Löhne. Und jetzt sage ich mal, als Ehrenrettung für Ihre Gewerkschaftskollegen, die diese Tarifverträge unterschrieben haben mit den Arbeitgebervertretern, haben die das ja nicht in einem luftleeren Raum gemacht, sondern im Rahmen dessen, was in der Region wirtschaftlich leistbar ist.
Millionen von Arbeitslosen, die als Druckmittel eingesetzt worden sind.
Herr Ramelow.
Und dann hinterher den Gewerkschaften die Schuld in die Schuhe schieben.
Tarifvertrag ist nun mal Tarifvertrag. Auf jeden Fall ist Fakt.
Für 4,70 Euro den Landtag zu bewachen, ist eine Unverschämtheit. Und da sind Sie und ich als Politiker für verantwortlich. Das darf man mit öffentlichen Aufträgen.
Wenn Sie andere Meinungen aufgrund der Vergangenheit Ihrer Partei wahrscheinlich nicht gerne mögen,
müssen Sie den Menschen mal ins Gesicht gucken.
Sie müssen, ich gucke Ihnen ins Gesicht.
Nein, nicht mir, die Menschen, die für 4,70 Euro arbeiten.
Auch wenn Sie andere Meinungen aufgrund der Vergangenheit Ihrer Partei vielleicht nicht mögen, werde ich meine Position trotzdem zu Ende führen.
Lieber Herr Ramelow, jetzt lassen wir ihn mal ausreden. Einmal muss er ausreden.
Herr Ramelow, das Problem ist doch, dass
steuerfinanzierte Ausgaben.
Das Problem ist doch, dass Mindestlöhne, wenn sie zu niedrig sind, nicht wirken und wenn sie zu hoch sind, die Gefahr besteht, dass Arbeitsplätze verloren gehen, weil ein Arbeitsplatz, der mehr kostet, als was er einspielt, auf Dauer das Unternehmen in die Insolvenz führt. Deswegen ist es wichtig, marktorientierte Preise zu organisieren. Und wenn es dann nicht reicht, um das, was wir alle wünschen, nämlich seinen Lebensunterhalt davon finanzieren zu können, finde ich es immer noch besser, und das haben übrigens alle Parteien in den Hartz-Gesetzgebungen außer ihrer, als Ziel gehabt, ausdrücklich, dass man einen Teil seines Lebensunterhalts selbst verdient und das, was man zum Existenzminimum benötigt und etwas mehr als der, der nicht arbeitet, vom Staat dazu bekommt, ist es immer noch besser, als dauerhaft in der Arbeitslosigkeit zu bleiben und dann womöglich mit Nachbarschaftshilfe nebenher noch ein bisschen was zu verdienen.
Darf ich jetzt konkret nachfragen, Herr Niebel, an dem Beispiel der Wachleute Landtag, Bundestag, der Wachleute der Rentenversicherungsanstalt, dort vergeben öffentliche Hände die Aufträge. Warum ist es dort nicht möglich, 7,50 Euro im Rahmen eines Vergaberechtes jedem dort anzubieten? Weil das hat sein Arbeitsplatz, hat überhaupt nichts mit der Produktion zu tun. Der bewacht öffentliche Gebäude und ich finde es schamlos, dass wir als Politiker so tun, als hätten wir damit nichts zu tun. Wir können es im Rahmen eines Vergaberechtes regeln. 7,50 Euro ist der Mindeststandard, der gegeben werden muss.
Ich beantworte die Frage gerne. Der Wach- und Sicherheitsdienst hat halt in der Gesamtheit nicht nur öffentliche Gebäude zu bewachen, sondern auch ganz normale wirtschaftliche handelnden Unternehmen. Und wenn jetzt der Bundesarbeitsminister nicht 7,50 Euro für seine Wachleute zahlt, das aber politisch für richtig hält, dann muss er in seinem Haushalt etwas umschichten, um dann dieses von ihm politisch richtig gehaltene Ziel zu erreichen. Aber sie sind in Konkurrenz mit anderen Auftraggebern in der Gesamtbranche zu betrachten. Und da muss man sagen, die Produktivität der Gesamtbranche ist das, was die Grundlage der Preisbildung mit sich bringt. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir müssen hinkommen, weg von der Diskussion über Mindestlöhne hin zu Mindesteinkommen. Es geht nicht darum, was auf dem Lohnzettel steht. Es geht darum, was der Mensch hinterher zum Ausgeben übrig hat. Da sind wir natürlich beim Steuersystem, aber wir sind auch bei der Kombination aus Steuer- und Transfersystem. Und deswegen fordern wir ein bedarfsorientiertes Bürgergeld, das Steuern und Transfer zusammenfasst. Wer wenig verdient, kriegt einen direkten Steuerzuschuss und wer gut verdient, zahlt die Steuern.
Herr Ramelow, nun sagen ja einige Arbeitgeber, ich könnte mit einem Mindestlohn leben, wenn ich im Notfall, wenn es mir schlecht geht als Arbeitgeber, den Arbeitnehmer wieder loswerden kann. Das heißt mit anderen Worten, Sie sagen, wir könnten uns möglicherweise einen Mindestlohn vorstellen, wenn der Kündigungsschutz ein bisschen verändert würde. Wäre das ein Preis, den Sie bereit wären zu bezahlen?
Man könnte die Systematik ändern. Wenn der Mensch einen Rechtsanspruch darauf hat, Arbeit wieder zu bekommen, wenn wir dafür sorgen als Sozialstaat, also
Recht auf Arbeit.
Warum ist das eine solche Utopie? Warum darf man nicht aussprechen, dass man davon träumt, dass eine Gesellschaft dafür sorgt, dass das Individuum, der einzelne Mensch,
aber kann man denn
wieder
einen Traum in die Verfassung schreiben
als Recht? Na, selbstverständlich. Das Recht auf Arbeit als ein Leitziel unserer verfassungsgebenden Grundlage, als Leitziel eines Sozialstaates, der sozusagen dafür sorgt, dass wir niemanden auf der Straße liegen lassen. Weil das Problem ist, derjenige, der arbeiten geht und Niedriglohn bekommt, findet es völlig diskriminierend. Der muss betteln gehen, der muss sich beim Staat anstellen. Und das halte ich für nicht akzeptabel. Und da will ich auch deutlich sagen, da unterscheiden wir uns von der FDP. Da wollen wir uns auch von unterscheiden. Hartz IV war Armut per Gesetz. Die Leute sind abgeschoben worden, die Leute sind diskriminiert worden. Anschließend hat man sich hingestellt, hat den Druck auf die Arbeitslosen noch mehr erhöht und beklagt sich dann hinterher, dass die Kampfkraft in den Belegschaften nicht da ist. Ich halte das für den falschen Weg.
Herr Niebel, muss man nicht aber in jedem Fall doch einen Missbrauch der Arbeitnehmer fürchten? Die sagen, wunderbar, ich zahle schlecht und der Staat stockt auf.
Ja, deswegen wollen wir gerne als FDP nicht Kombilöhne, wie es die Union zum Beispiel will, wo ein Arbeitgeber oder ein Arbeitsplatz subventioniert wird, sondern wir wollen ein in sich geschlossenes Steuer- und Transfersystem aus einem Guss. Ein System, wo der Arbeitnehmer unterstützt wird, wo der Mensch, das Individuum unterstützt wird und nicht irgendeine Branche. Das verhindert nicht generell Missbrauchsmöglichkeiten, minimiert sie aber dramatisch. Plus eins möchte ich gerne wirklich nochmal klarstellen. Herr Ramelow tut so, als sei es Aufgabe der Politik, Arbeit zu verteilen. Es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Wirtschaft, dass die Unternehmen, dass die Betriebe Aufträge haben. Und wer Aufträge hat, der schafft Arbeitsplätze. Und wer Arbeitsplätze schafft, der sorgt dafür, dass Menschen verdienen können, die wiederum Steuern und Abgaben zahlen. Und dann ist es die Aufgabe des Sozialstaates, sich um diejenigen zu kümmern, die es alleine nicht schaffen. Aber nicht generell alle als Sozialstaatsempfänger abzustempeln. Und das ist das genau, was Sie als Weltbild vortragen hier. Und das kann ich absolut nicht akzeptieren. Keine Sekunde lang.
Also ich darf doch wenigstens deutlich aus unserer Sicht sagen, Politiker haben dafür zu sorgen, Menschen vor Arbeitslosigkeit zu schützen und vor den Folgen der Arbeitslosigkeit.
Ja, aber nicht, indem sie Arbeit verteilen, indem sie Arbeitsplätze möglich machen.
In einer freien Wirtschaft muss das Individuum Staatsbürger eine Chance haben, sich in dieser Gesellschaft auch einbringen zu können und nicht ausgegrenzt zu werden.
Arbeitsplätze muss deswegen auch die Wirtschaft schaffen.
Ja, selbstverständlich. Und deswegen bedarf es mehrerer Ansätze. Zum Beispiel dann auch gemeinwohlorientierter Tätigkeit. Das, was in all den USA als Non-Profit-Sektor organisiert ist, das heißt, Arbeit zu bezahlen, statt die Arbeitslosigkeit zu bezahlen.
Wie gehen wir denn mit dem Problem der Schwarzarbeit um? Da ruhen ja auch noch, ruht ein unheimliches Potenzial. 350 Milliarden Euro Volumen haben wir im Jahr.
Sind für 5 Millionen Vollzeitarbeitsplätze mit Durchschnitt.
5 Millionen, ich meine, ist da nicht im System was falsch? Ist da nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel Belastung der Arbeit?
Aber darf ich einfach mal sagen, die Schwarzarbeit wird auch von Unternehmern organisiert, wird auch von den Betrieben organisiert, wo sie gefragt werden. Wenn Sie in die Werkstatt kommen und Sie werden gefragt, brauchen Sie eine Rechnung oder brauchen Sie keine Rechnung? Werden Sie eingeladen zum Steuermissbrauch, zum Sozialmissbrauch? Deswegen sage ich, es ist Aufgabe aller Beteiligten zu sagen, nein, das geht so nicht.
Aber was geht nicht?
Dass man ohne eine Rechnung zu legen einfach abrechnet, weil man sich damit die Steuern
sparen will. Also strafbar, man ist ja schon strafbar.
Es ist ja strafbar, aber es wird doch mitgemacht. Auf den Großbaustellen funktioniert es doch so.
Darf ich Ihnen mal
beim BBI in Berlin, also der neue Flughafen,
ist angekündigt.
Das tut Ihnen weh.
Ich will wenigstens mal einen Satz fertig sagen, dass am BBI, beim Großflughafen, jetzt angekündigt worden ist, dass der Zoll mit mehreren hundert Leuten permanent kontrolliert. Das heißt, der Druck wird dort erhöht und das halte ich für die richtige
Herangehensweise. Aber warum, ich meine, Huhn und Ei ist ja immer die Frage. Sie haben in der Bewertung, was Schwarzarbeit anbetrifft, völlig recht, unterschreibe ich sofort. Aber warum? Wenn ein Handwerker, der sich selbst einen Handwerker bestellt, 4 Stunden arbeiten muss, um die Handwerkerstunde bezahlen zu können, weil die mit Steuern und Abgaben so dramatisch belastet ist, dass es so teuer geworden ist, dann ist doch da der Kardinalfehler. Da muss man doch bei der Abgaben- und Steuerbelastung von Arbeit ansetzen und dafür sorgen, dass hier Menschen entlastet werden. Und dann sind wir wieder bei Mindesteinkünften und nicht bei Mindestlöhnen. Aber,
Herr Niebel, jetzt gebe ich Ihnen mal recht. Wenn wir 3,5 Millionen Arbeitslose, wenn wir 3,5 Millionen Arbeitslose in Arbeit bringen würden, würden die Lohnnebenkosten, diese sogenannten Lohnnebenkosten, sofort sinken, weil nämlich die Beiträge drastisch reduziert werden könnten. Wenn wir ein Sozialversicherungssystem schaffen würden, in die alle einzahlen und nicht nur immer ein Teil einzahlt, wenn wir also eine moderne Bürgerversicherung organisieren würden, in die ein jeder Mensch einzahlt, dann würden wir den Sozialstaat tatsächlich...
Kriegt aber auch ein jeder Mensch daraus rausgezahlt, wenn er die Ansprüche hat.
Selbstverständlich, die Schweizer haben das bei der Rente doch klar beantwortet.
Dann haben sie das Problem, dass es insgesamt deutlich teurer wird, weil das Gesundheitssystem wird ja nur
durch die Privaten finanziert. Also die Schweiz wird nicht von der Linken regiert und hat es trotzdem bei der Rente so gemacht.
Sind Sie so sicher? Am Ende unserer Sendung. Ich habe an Sie beide eine Frage, die man ganz kurz beantworten kann, nämlich werden wir nochmal Vollbeschäftigung erreichen und wenn ja, wann ungefähr?
Also mir geht es darum, Arbeitslosigkeit zu unterbinden.
Ja,
weil also die Frage ist nicht eine Formel der
Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung erreichen?
Wir wollen Arbeitslosigkeit abschaffen.
Das muss das Ziel sein, ich hoffe das, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob es klappt und wenn ja, wann, sowieso schon nicht.
Haben Sie vielen Dank, meine Herren. Meine Damen und Herren, Sie auch fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden aufgezeichnet, wie Sie sicherlich gesehen haben. Am nächsten Montag gibt's wieder Unter den Linden.